Sehr geehrter Herr Präsident Johannes, sehr geehrte Frau Johannes, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Präsidentin des Deutschen Bundestages, ich begrüße Sie ganz herzlich. Sehr geehrte Frau Präsidentin des Bundesrates, Herr Bundesminister Pistorius, Frau Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichtes, ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Ich begrüße die Mitglieder des Diplomatischen Korps, die Mitglieder der Bundesregierung, die Mitglieder des Deutschen Bundestages, der Landesregierungen und der Länderparlamente, die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, die Vertreterinnen und Vertreter der Bundeswehr und des Reservistenverbandes, denen ich bei dieser Gelegenheit ganz herzlich für die stets treue und gute Unterstützung danke. Ich begrüße die Repräsentanten der Glaubensgemeinschaften. Ein herzlicher Gruß gilt auch unseren Partnerorganisationen aus dem In- und Ausland. Ich begrüße Sie alle hier im Plenarsaal und ich begrüße auch die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen und danke, dass Sie heute bei uns sind. Wir kommen hier wie jedes Jahr zusammen, um der Opfer der Kriege, der Weltkriege und aller Menschen, die unter Krieg und Gewaltherrschaft gelitten haben, zu gedenken. Bedauerlicherweise müssen wir dabei den Blick nicht nur in die Vergangenheit richten, sondern auch in die Gegenwart. Nicht weit von hier tobt ein brutaler Krieg. Jeden Tag sterben in der Ukraine Menschen. Frauen, Kinder, Männer, darunter viele Soldatinnen und Soldaten auf beiden Seiten. Die russischen Soldaten sind Teil einer brutalen Militärmaschinerie, aber auch sie werden zu Opfern dieses Krieges. Auch um sie trauern Eltern, Geschwister und Lebenspartnerinnen. Der Feldzug der russischen Führung richtet sich also nicht zuletzt auch gegen das eigene Volk. Das war in Deutschland in den Weltkriegen nicht anders. Und die vielen über ganz Europa verstreuten deutschen Kriegsgräberstätten, die wir pflegen, die legen davon ein Zeugnis ab. Wir wissen, dass der Zweite Weltkrieg zwischen 60 und 70 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Aber, meine Damen und Herren, können wir uns tatsächlich 60 Millionen Leichen vorstellen? Können wir uns 6 Millionen in den Konzentrationslagern und bei den Massakern Ermordete, können wir uns das wirklich vorstellen? Wir kennen die Zahlen und dennoch bleibt das Leid der Menschen, auch der physisch und psychisch verletzten Angehörigen, der aus der Heimat Vertriebenen, all das bleibt unfassbar, auch in Kenntnis von Zahlen. Wir, die Deutschen und unsere Nachbarn, haben den Zweiten Weltkrieg und die ungeheuren menschlichen und materiellen Verheerungen, die durch ihn angerichtet wurden, wir haben das nicht vergessen. Wir sind uns bewusst, dass er hier in dieser Stadt geplant und ausgeführt wurde, bevor er schließlich auf Berlin selbst zurückschlug. Dafür, dass die Nachbarn, die die Opfer des deutschen Angriffskrieges waren, uns nach dem Krieg die Hand zur Versöhnung gereicht haben und wir mit ihnen einen gemeinsamen Weg gehen konnten, dafür sind wir dankbar. Wir sehen das als Verpflichtung, uns mit aller Kraft für ein friedliches und demokratisches Europa einzusetzen. Gedenkveranstaltungen wie die heutige bringen kein Menschenleben zurück. Aber sie tragen dazu bei, dass die Opfer nicht vergessen und die Überlebenden mit ihrem Schmerz nicht alleingelassen werden. Für die Angehörigen ist dieser Krieg nicht vorbei. Sie spüren die Lücke, die der Gefallene hinterlassen hat, auch noch in den nachfolgenden Generationen. Jeden Tag, meine Damen und Herren, jeden Tag erreichen uns zahlreiche Anfragen von Angehörigen nach dem Schicksal oder dem Sterbeort ihrer Familienmitglieder. Immer noch bergen wir die sterblichen Überreste von Gefallenen. Wir betten sie um und wir bemühen uns, sie zu identifizieren. Und das geht nur im internationalen Verbund. Und dankenswerterweise, Herr Präsident Iohani, auch mit Ihrem Land, mit Rumänien. Auch von dieser Tätigkeit, die ich geschildert habe, geht die Mahnung aus, Frieden zu schaffen und Frieden zu erhalten. Das Gedenken erinnert uns daran, was auf dem Spiel steht. Denn ein Krieg kennt unabhängig vom militärischen Verlauf nur Verlierer. Und deshalb ist es wichtig, ihn zu verhindern und eine stabile Friedensordnung zu schaffen. Aber Frieden entsteht nicht durch einfache Abrede, sondern durch Versöhnung, durch Austausch, durch gegenseitiges Sich-Verstehen, durch die Akzeptanz der anderen, durch Vorurteilsfreiheit und durch Zusammenarbeit. Als 1989 in Berlin die Mauer fiel und in Bukarest die Ceausescu-Diktatur gestützt wurde, waren wir hoffnungsvoll, dass diese Prinzipien auf unserem Kontinent nun wirklich uneingeschränkt ihre Wirkung entfalten würden. Der eiserne Vorhang, der nicht nur einen Teil Deutschlands, sondern viele Völker, darunter auch Ihres, Herr Präsident, an der freien Entfaltung gehindert hatte. Das war auch ein Ergebnis des Krieges. Sein Fallen schien den Weg zum ewigen Frieden freizugeben, den der deutsche Philosoph Immanuel Kant schon Ende des 18. Jahrhunderts beschrieben hatte. In der Tat ist seit 1989 sehr viel Positives in Europa geschehen, wozu auch die Erweiterung der Europäischen Union um 10 mittelosteuropäische Staaten, darunter Rumänien, gehört. Nicht nur geschichtlich verbindet unsere Länder vieles. Auch im täglichen Europa und in diesem Miteinander ziehen wir an einem Strang. Der Handel zwischen unseren Ländern ist intensiv. Weit über 20 Städtepartnerschaften bringen die Menschen aus Rumänien und Deutschland zueinander. Und wir sind auch durch einen gemeinsamen Fluss, die Donau, miteinander verbunden. Und natürlich arbeiten wir in der Europäischen Union eng zusammen, der Europäischen Union, deren Wesenskern die gemeinsamen Werte von Frieden und Demokratie sind. Wir wissen, wie wichtig das ist. Denn wir haben in Deutschland in den 1920er und 1930er Jahren beobachten müssen, wie Verächtlichmachung der Demokratie, ihr Abwürgen durch extremistische Kräfte, den Krieg zuerst im Denken und Reden und dann im militärischen Handeln möglich gemacht haben. Im Augenblick steht unser Europa vor vielen Herausforderungen. Und da werden mancherorts die Rufe lauter, man solle doch die demokratischen Regularien, dieses langwierige Aushandeln und daraus entstehenden Kompromisse über Bord werfen und sich von Normen und Verfassungen nicht behindern lassen. Wohin das führt, mussten wir in Europa grausam erfahren. Wer den Frieden will, muss daher die Demokratie stärken. In Schule und Universität, in demokratischem Engagement in Parteien, in den Parlamenten, in den Elternbeiräten und in den Bürgerinitiativen. Demokratie ist ein Mosaik, das aus vielen Teilen besteht. Die demokratischen Werte Toleranz, Freiheit, Kompromissbereitschaft sind die Grundlagen einer jeden Friedensordnung. Im Ringen um Frieden und Demokratie wissen wir Sie, Herr Präsident, und Ihr Land auf unserer Seite. Wir danken Ihnen für Ihr Kommen, vor allem aber auch für Ihr Engagement für Europa und das Ihrer Landsleute. Die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, deren wir heute auch mit Ihrem Beitrag, Herr Präsident, gedenken, müssen uns ein Ansporn sein, für Frieden und Demokratie einzutreten, zu Hause genauso wie überall in Europa. Das, meine Damen und Herren, sind wir den Gefallenen und den Ermordeten schuldig.
Mein Name ist Aurelia Kodruza-Wirlan. Ich komme aus Rumänien, aus einem kleinen Dorf, das einst an das österreichisch-ungarische Reich grenzte. Im Laufe der Zeit gehörte mein Dorf zu verschiedenen Regionen und Herrschaftsbereichen. Dieses Erbe der sich verschiebenden Grenzen und politischen Unruhen ist für mich sehr persönlich, da es die Erfahrungen meiner eigenen Familie widerspiegelt. Mein Großvater durchlebte diese turbulenten Zeiten und erlebte die Auswirkungen von Krieg und Teilung aus erster Hand. Im Alter von nur 21 Jahren verbrachte er 8 lange Jahre als Soldat an der Ostfront und in Kriegsgefangenschaft. Er sprach nie über seine Zeit in Gefangenschaft. Es gab keine Geschichten, keine Erinnerungen, die an seine Kinder oder Enkel weitergegeben wurden. Stattdessen hinterließ der Krieg im Stillen seine Narben, die sich auch auf seine Familie auswirkten. Für viele hört der Schmerz des Kriegs nicht auf, wenn der Konflikt vorbei ist. Das Schweigen nach dem Krieg kann fast genauso verheerend sein wie der Krieg selbst. Er verbleibt bei uns und prägt Generationen. Durch meine Teilnahme am Projekt Peaceline des Volksbundes hatte ich die Möglichkeit, dieses Schweigen zu erforschen. Ich habe Städten besucht, die von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs im Osten zeugen. Orte wie Danzig, Riga, Kaunas und Golm auf Usedom. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen, bin zwischen namenlosen Gräbern gegangen und habe das Gewicht der Geschichte gespürt. Auf meinen Reisen konnte ich nicht umhin, über die Widerstandsfähigkeit zu staunen, mit der die Menschen ihr Leben nach dem Krieg wieder aufgebaut haben. Heute mag es verlockend sein, die Vergangenheit in Schwarz und Weiß zu sehen, aber das wirkliche Leben ist nicht so eindeutig. Das wahre Bild liegt in der Komplexität, in den Millionen von Leben, die für immer verändert wurden, in den Entscheidungen, die unter den schwierigsten Umständen getroffen wurden und in der stillen Stärke der, die durchgehalten haben. Genau das macht den heutigen Tag so bedeutsam. Das Gedenken ist nicht in den Mächtigen oder Berühmten vorbehalten. Es gehört uns allen.
Mein Name ist Raisa Manolescu. Ich gehöre zu der Generation, die glaubte, dass Frieden und Demokratie selbstverständlich sind. Meine Großeltern kannten die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Meine Eltern wuchsen unter den Zwängen des Kommunismus auf. Die Balkankriege verweigerten Millionen Menschen das Recht auf Frieden. Aber ich, so glaubte ich, würde von den Schrecken des Krieges und der Diktatur nur durch ihre Geschichten und die Erinnerungskultur erfahren. Ich, so glaubte ich, würde in einem Europa aufwachsen, in dem der Frieden nicht mehr in Frage gestellt werden konnte. Leider habe ich mich geirrt. Die Illusion meiner Generation und der meine, in einem Europa zu leben, in dem Frieden eine Selbstverständlichkeit ist, wurde am 24. Februar 2022 zerstört. Dieser Tag markiert nicht nur den Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Er stellt auch den Moment dar, in dem der Krieg für junge Menschen in Rumänien und ganz Europa kein abstraktes Konzept mehr ist, sondern sich zu einer brutalen, konkreten Realität entwickelt, die sich direkt an unseren Grenzen abspielt. Abgesehen von der Ungewissheit glaube ich, dass dies auch eine Lektion für meine Generation war. Es gibt keine größere Gefahr für Frieden und Demokratie als die Illusion, dass diese Werte als selbstverständlich angesehen werden können. Totalitarismus entsteht nicht aus dem Nichts. Er ist ein Prozess, eine Spannung, die sich Stück für Stück in das politische Klima einschleicht. Der Totalitarismus nimmt unser Vertrauen in die Demokratie und führt in eine Passivität. Er greift an, wenn wir unachtsam sind. Und nie ist unsere Wachsamkeit geringer als dann, wenn wir uns der Vorstellung hingeben, dass wir den Frieden als selbstverständlich ansehen können. Die Projekte des Volksbundes gaben mir jedoch Hoffnung. Wir jungen Menschen können eine Rolle beim Aufbau einer Kultur des Friedens spielen. Es ist die gemeinsame Arbeit auf Kriegsgräberstätten mit Jugendlichen aus ganz Europa als Freunde, obwohl unsere Vorfahren einst Feinde waren. Diese gab mir die Möglichkeit, nicht nur den Schmerz zu verstehen, den der Krieg mit sich brachte, sondern gab mir auch die Hoffnung auf einen kollektiven Heilungsprozess, an dem meine Generation einen Anteil haben wird.
Mein Name ist Imke Scholle. Im Sommer 2011 fuhr ich zum ersten Mal als Teilnehmerin mit dem Volksbund auf die Insel Usedom, genauer gesagt in die JBS Golm. Die Jugendbegegnung hat mich nachhaltig geprägt. Bis heute bewundere ich die Verknüpfung von Geschichte und Gegenwart. Seit 10 Jahren begleite ich Jugendbegegnungen und Workcamps als Teamerin. So verschieden die Jugendgruppen auch sind, so verfolgen sie doch alle ein gemeinsames Ziel: Brücken für Verständigung und Freundschaften zu bauen. Sie alle stehen ein für ein friedvolles Miteinander in einer Gemeinschaft, in der niemand ausgeschlossen wird, egal welcher Herkunft oder welchen Alters. Im Februar 2022, als mir bewusst wurde, dass wieder Krieg in Europa herrscht, hinterfragte ich mein Engagement für einen kurzen Augenblick. Hatte es überhaupt einen Sinn gemacht? Doch dann wurde mir klar, dass unsere Arbeit nun umso wichtiger ist, denn nie wieder ist genau jetzt. Wenige Wochen nach dem Angriff erhielten wir die Anfrage, ob wir uns vorstellen könnten, in unsere deutsch-polnische Jugendbegegnung eine Schülergruppe aus der Westukraine zu integrieren. Zunächst war ich unsicher. Wie integriere ich Kinder und Jugendliche mit aktueller Kriegserfahrung? Zumal, wenn der thematische Schwerpunkt der Zweite Weltkrieg ist. Was löst es in anderen Teilnehmenden aus, wenn direkt von Krieg und Gewalt Betroffene von ihren Erfahrungen berichten? Wir wagten uns an dieses Projekt und unser Mut wurde belohnt. Inzwischen ist diese trinationale Jugendbegegnung zu meinem Herzensprojekt geworden. Ich bin immer wieder aufs Neue beeindruckt, wie die Jugendlichen mit der Situation umgehen. Sobald die Warn-App einen erneuten Angriff signalisiert, zucke ich zusammen. Doch für die ukrainischen Teilnehmenden ist es Alltag. Sie bleiben meistens gelassen und gehen ihren Freizeitaktivitäten nach. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die 2 Wochen, die sie mit uns verbringen, für sie wie Urlaub sind. 2 Wochen, in denen sie keine Angst vor Bomben haben und sich in Bunkern verstecken müssen. 2 Wochen, in denen sie unbeschwert sein können. Ich bin froh, dazu beizutragen und daran teilhaben zu dürfen. Und doch steigt mit jedem weiteren Jahr Krieg die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Jugendlichen sein Zuhause, Angehörige oder Freunde verloren hat. Jedes Jahr fällt es mir schwerer, die ukrainischen Teilnehmenden in ihre Heimat zurückkehren zu lassen. Ich hoffe, dass dieser Krieg bald Geschichte sein wird.
Mein Name ist Katharina Eckstein. Am 16. November 1944 sah meine Großmutter Marlene unsere Heimatstadt Düren brennen und floh vor den herkommenden Alliierten. Jene hatten sich mit der Landung in der Normandie am D-Day aufgemacht, die Herrschaft der Nationalsozialisten zu beenden. Nach dem Ende des Krieges kam meine Großmutter zurück. Mein Urgroßvater Leonard half daraufhin mit, im Wald die gefallenen Soldaten zu bergen und würdevoll zu bestatten. Es waren letztendlich 226 deutsche Soldaten, die auf der Kriegsgräberstätte Marienbildchen beigesetzt wurden. Der Großteil war zwischen 18 und 20 Jahren alt. Meine Großmutter engagierte sich zeitlebens für das Gedenken an jenem Ort. Sie nahm mich als junges Mädchen mit, der Toten an Maria Himmelfahrt zu gedenken und für den Weltfrieden zu beten. Meine Großmutter verstarb dieses Jahr im August, während ich in Meißen ein internationales Workcamp leitete. Sie ist heute nicht mehr da, aber ich habe ihre mahnende Erinnerung angenommen und mich entschieden, sie weiterzugeben. Es besser zu machen als vorherige Generationen und Völkerverständigung aktiv zu praktizieren. Ich hatte nun in diesem Jahr die Ehre, anlässlich der Feierlichkeiten zum D-Day die Flamme der Erinnerung zu tragen. Mit Lenja und Merle, 2 Engagierten des Volksbundes, fuhr ich von Aachen über Brüssel nach Bayeux. Wir übernahmen die Flamme in Aachen, der ersten befreiten Stadt Deutschlands, von vorherigen Generationen. Gemeinsam mit Jugendlichen aus Kanada, Frankreich und England setzten wir in Bayeux am Vorabend des Gedenktags zum D-Day ein Zeichen der Verständigung. Wir erhellten die dunklen Schatten der Vergangenheit mit unserem Licht. Meine Generation und ich, wir haben den Zweiten Weltkrieg nicht verschuldet. Wir leben scheinbar in Frieden. Die Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges und ihre Mahnungen verschwinden jedoch zusehends. Daher ist es unsere und meine Pflicht, die Erinnerung an jenes Grauen nicht erlöschen zu lassen, auch und gerade nach 80 Jahren nicht. Somit stehe ich nun hier am Volkstrauertag und erzähle Ihnen von einer Reise, die mit der Bombardierung Dürens am 16. November 1944 begann und bis zu mir am 6. Juni 2024 führte. Es ist meine Reise als Kriegsenkelin, Flammenträgerin und junge Engagierte im Volksbund. Die Flamme der Erinnerung weiterzutragen, damit sie nicht erlischt. Dies ist mir Privileg und Pflicht zugleich.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin Bärbel Bass, sehr geehrte Frau Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger, sehr geehrter Herr Präsident des Volksbundes Wolfgang Schneiderhan, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Exzellenzen, meine Damen und Herren, es ist mir eine besondere Ehre, heute an diesem wichtigen Gedenktag, dem Volkstrauertag, zu Ihnen zu sprechen, hier im Deutschen Bundestag, dem Herzstück der deutschen Demokratie. Gemeinsam gedenken wir heute der Opfer von Krieg, Gewalt und Unterdrückung in allen Nationen. Doch der heutige Volkstrauertag mahnt uns auch, die Herausforderungen und Bedrohungen unserer Zeit zu bedenken, vielleicht die beunruhigendsten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Grenzen, Ethnien und Kulturen treten in den Hintergrund, wenn wir uns an das Opfer derer erinnern, die sich in der Vergangenheit für unsere Freiheit, Rechte und Würde mit ihrem Leben eingesetzt haben. So erkennen wir an diesem Tag einmal mehr, wie viel wir als Europäer teilen und was wir gemeinsam in einem freien und demokratischen Europa aufbauen können. Wir müssen uns stets bewusst sein, dass Geschichtsvergessenheit zur Wiederholung der Fehler der Vergangenheit oder zur Fortsetzung von Ungerechtigkeit führt. Das Vergessen stellt eine zunehmende Gefahr dar, da die Generationen, die Krieg und Diktatur direkt erlebt haben, bald nicht mehr unter uns sein werden. Ich schätze deshalb das Engagement Deutschlands, jungen Menschen die Geschichte nahe zu bringen. Auch in Rumänien setzen wir uns dafür ein, dass die jungen Menschen in der Schule über die Fehler der Vergangenheit lernen und sich dieser bewusst sind, um sie nicht zu wiederholen. Und im Hinblick auf die Jugend halte ich es für symbolisch, dass der Volkstrauertag in diesem Jahr mit dem Internationalen Tag der Studenten am 17. November zusammenfällt. Dieses Jahr gedenken wir auch des 80. Jahrestages der Landung in der Normandie und des 35. Jahrestags des Falls der Berliner Mauer. Beide Wendepunkte in der europäischen Geschichte. 1987 hatten die Arbeiterproteste in Brașov, Kronstadt in Rumänien, den ersten Massenaufstand gegen Ceausescus Diktatur markiert. Und obwohl dieser nach wenigen Tagen blutig niedergeschlagen wurde, war er einer der Katalysatoren der rumänischen Revolution von Dezember 1989. Durch den Mut der rumänischen Bürger, die damals gegen den Diktator Ceausescu und das kommunistische Regime protestierten, und durch das Opfer vieler von ihnen, die diesen Mut mit ihrem Leben bezahlt haben, wurde das repressive Regime in Rumänien gestürzt. Rumänien ist seit 35 Jahren frei. Eine Freiheit, die mit großem Leid, aber auch mit viel Hoffnung errungen wurde. Der Fall der Berliner Mauer ermutigte auch die Rumänen im Kampf für Freiheit und Demokratie. Die Beseitigung des Eisernen Vorhangs ermöglichte für Rumänien die Rückkehr in die große Familie der europäischen Demokratien. Nicht nur die intellektuelle Elite, sondern die gesamte rumänische Nation hat sich stets in natürlicher Weise den westlichen Werten zugewandt, die heute durch die Europäische Union und NATO repräsentiert werden. Die Europäische Union, dieses große Friedensprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg und Jahrhunderten von Konflikten, ist das Ergebnis der Versöhnung europäischer Nationen. Unsere demokratischen Werte und unser wirtschaftliches Modell wurden zu einer Inspirationsquelle sowohl für Nachbarn als auch für internationale Partner. Wir stellen jedoch fest, dass unser europäisches Projekt auch andere Reaktionen hervorgerufen hat, insbesondere in einigen undemokratischen Staaten. Die Furcht totalitärer Regime vor der Attraktivität europäischer Werte hat dazu geführt, dass unsere Union als Bedrohung wahrgenommen wird. Die Kritiker der Europäischen Union sind die Feinde der Demokratie und Freiheit. Leider verbreiten sich die Propaganda- und Desinformationsmechanismen heute vermehrt, weil sich diktatorische Regime auf das Prinzip stützen, dass eine Lüge, die oft genug erzählt wird, zur Wahrheit wird. Wir sehen diese empörende Tatsache in der Aggression Russlands gegen Ukraine. Wir werden weiterhin an der Sache des ukrainischen Volkes stehen, das mutig und heldenhaft der vom Kreml angeordneten Invasion widersteht und der Macht und Brutalität des russischen Imperialismus trotzt. Die Unterstützung unserer Staaten und der internationalen Gemeinschaft ist entscheidend, um letztlich einen gerechten und dauerhaften Frieden zu gewährleisten, der im Einklang mit der UN-Charta und dem Völkerrecht steht. Rumänien hat frühzeitig vor den Risiken durch aggressive Diktaturen wie die des russischen Regimes gewarnt. Diese Risiken sind doch ein wichtiger Grund, warum wir uns für die Stärkung der Resilienz der Republik Moldau einsetzen, des am stärksten von diesem Krieg betroffenen Staates nach der Ukraine. Wir bleiben auch fest entschlossen, die Ukraine und die Republik Moldau auf ihrem Weg zur Europäischen Union zu unterstützen. Es liegt an uns allen, den Beitrittsprozess zur Europäischen Union aktiv aufrechtzuerhalten, da er sich als ein wirklich transformativer Prozess erwiesen hat, von dem wir alle profitieren, sowohl alte als auch neue Mitgliedstaaten. Verehrtes Publikum, um den heutigen Bedrohungen zu begegnen, benötigen wir eine stärkere und solidarischere Europäische Union, die den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist. Ich bin überzeugt, dass wir weiterhin mit einer starken Beteiligung Deutschlands bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen rechnen können, auch um das Vertrauen und die Bindung unserer Mitbürger an das europäische Friedensprojekt zu erneuern. Ich versichere Ihnen, dass Deutschland in Rumänien stets einen Partner finden wird, der den europäischen Werten verpflichtet ist. Wir sind bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um die Europäische Union zu stärken und um dafür zu sorgen, dass Freiheit und Demokratie sowohl in der Nachbarschaft als auch weltweit geschützt und akzeptiert werden. Meine Damen und Herren, ich freue mich, heute im Bundestag sagen zu können, dass die deutsch-rumänische Freundschaft noch nie enger und intensiver war. Unsere diplomatischen Beziehungen, die bis ins Jahr 1880 zurückreichen, wurden 1992 durch unseren Freundschaftsvertrag auf neue, moderne und europäische Grundlagen gestellt. Seither haben sich unsere politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen dynamisch entwickelt und einen historischen Höchststand erreicht. Ausdruck dafür ist die Einführung in Rumänien, beginnend mit diesem Jahr, des Deutsch-Rumänischen Freundschaftstages, jeweils am 21. April. Ich möchte auch daran erinnern, dass Rumänien immer ein Ort der Konfluenz verschiedener Kulturen war, die zusammengelebt haben. Die Interaktion zwischen Rumänen und Deutschen reicht weit zurück, von der Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen vor 850 Jahren bis zur Ansiedlung der Banater Schwaben vor 300 Jahren. Rumänien ist heute ein Land, in dem die deutsche Minderheit sowie alle anderen ethnischen Minderheiten gestützt werden, ihre Identität zu bewahren und ermutigt werden, eine aktive Rolle in der rumänischen Gesellschaft zu spielen. Die Bürger unserer Länder bauen in Deutschland und Rumänien Tag für Tag Brücken des Dialogs und der Freundschaft. So wie die Deutschen in Rumänien zum Aufbau des modernen Rumäniens beigetragen haben, tragen heute auch die Rumänen in Deutschland, eine Gemeinschaft von nahezu 1 Million Menschen, zum Wohlstand Deutschlands bei. Das vereinte Europa mit seinen offenen Grenzen hat diese wesentliche Entwicklung für die Beziehungen zwischen unseren Ländern ermöglicht. Meine Damen und Herren, an diesem bedeutenden Tag der Erinnerung, dem Volkstrauertag, schließe ich mich Ihnen an, um der Opfer von Kriegen, Totalitarismus und derer, die aufgrund ihres Glaubens sowie ihres Strebens nach Gerechtigkeit und Freiheit verfolgt wurden, zu gedenken. Die Bewahrung dieser Erinnerung ist eine Pflicht und eine Form von Gerechtigkeit, um hier das Motto der Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus und des Widerstands zu zitieren, das in dem ehemaligen kommunistischen Gefängnis in Sighet in Rumänien geschaffen wurde, wo viele der Eliten Rumäniens ihr Leben gelassen haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir den kommenden Generationen diese Pflicht zur Erinnerung und zur Gerechtigkeit vermitteln können. Es ist der einzige Weg, wie wir den Aufbau einer besseren Zukunft sicherstellen können, ohne die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Ich danke Ihnen.
Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder ihrem Glauben festhielten. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land. Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und wir teilen ihren Schmerz. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und den Völkern. Und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.